Wir sind noch im Kapitel 8. Wir haben dort gesehen, wie Hesekiel im Geist nach Jerusalem getragen wird. Dann haben wir zweitens gesehen, wie Gott ihm das Bild der Eifersucht beim Tor des Altars zeigt, also gerade dort oder in der Nähe jener Stelle, wo man die Schlachtopfer tötete, um sie auf dem Altar darzubringen. Und da will ich jetzt noch einmal einsetzen. Bei dieser, ja, wenn wir es sehen, auch wenn wir es nur schwach sehen, ist es genug, um uns zu erschüttern. Es ist eine erschütternde Tatsache, wie Gottes Gnade, die sich am Altar enthüllt, Gottes Heiligkeit, die sich am Altar enthüllt, wie so nahe der Eigenwille des Menschen sein kann. Wir können ganz allgemein zusammenfassend sagen, alles, was Eigenwille ist, ist Götzendienst. Eigenwille ist Götzendienst. Alles eigene Begehren, alles eigene Wünschen, Wollen, das hat ja der Prophet Samuel Saul gesagt. Eigenwille ist wie Götzendienst oder ist Götzendienst. 1. Samuel 15. Vers 23, denn wie die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille ist Abgötterei und Götzendienst. Erster Samuel 15, 23. Am Kreuz von Golgatha hat Gott seine ganze Gnade und seine ganze Heiligkeit geoffenbart. Und das Kreuz beweist, dass Gott Liebe ist. Aber wie nahe können Gnade und Ausschweifung nebeneinander sein? Wie nahe können Gottes Gnadenwille und der Eigenwille des Menschen nebeneinander sein? Das ist etwas für uns Unbegreifliches. Es ist ein erschütternder Tatbestand, dass das Herz des Menschen dazu fähig ist, im Angesicht von Gottes Gnade, von Gottes Gnadenwillen, seinen Eigenwillen durchzusetzen. Ganz erklären können wir es nicht, wie das überhaupt möglich ist. Aber wir ahnen und wir verstehen, welch entsetzliche Bosheit das ist. Hier wird doch das Herz des Menschen offenbar wie nirgends sonst. Und das lässt uns verstehen, dass der Mensch wirklich das Gericht verdient hat. Also gerade da, in der Nähe vom Altar, in unmittelbarer Nachbarschaft, stand dieses Bild, das zur Eifersucht reizt. Und weil das für uns ein so unbegreiflicher Tatbestand ist, dass im Herzen auch des Christen einerseits Gottes Wille, Gottes Gnadenwille regieren kann und auch sein Eigenwille. Und dass im Volk Gottes Gottes Wille regieren kann, aber auch der Eigenwille des Menschen. Darum nennt Paulus das ein Geheimnis. Er nennt es das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und macht damit deutlich, es ist etwas für uns Unbegreifliches und Unergründliches. Aber wir wissen, es ist so. Und wir wissen, es ist böse. Wir wissen, es ist verwerflich. Paulus nennt es so in 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2, da spricht er auch vom Heiligtum und da spricht er auch von einem Abgott im Heiligtum. 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 und folgende: Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, der Tag des Herrn nämlich, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Dieser Eigenwille, der am Ende dazu führen wird, dass da, wo Gott allein sich geoffenbart hat und wo er allein angebetet werden sollte, dass da der Mensch angebetet wird. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und das reizt Gott zur Eifersucht. Wir wurden gestern nicht ganz fertig mit einem Gedankengang, den will ich jetzt noch zu Ende führen. Wir haben gesehen, dass Gottes Liebe zu diesem Volk eine aussondernde Liebe war. Und darum ist jede Zuneigung zu etwas anderem, jedes Vertrauen auf etwas anderes als auf Gott, ist ein Verstoß gegen diese Liebe. Die Größe des Unrechts misst sich an der Größe dieser Liebe. Es ist das größte Unrecht, denn das ist der Beweis der größten Liebe. So dann, in der Ausschließlichkeit, diese Ausschließlichkeit, die Gott fordert, keine anderen Götter neben mir. In dieser Ausschließlichkeit liegt ja das ganze Glück des Volkes Gottes, des Menschen, beschlossen. Wenn Gott Gott ist, dann kann es kein höheres Glück geben, als an ihm allein zu hängen. Und so verdirbt sich der Mensch selbst. Er nimmt sich das höchste Glück, wenn er neben Gott anderen Göttern dient. Und so kann ihm kein größeres Unglück widerfahren als Abgötterei. Kinder, hütet euch vor den Götzen, sagt Johannes im ersten Johannesbrief am Schluss. Weil es das größte Unrecht ist, das wir Gott antun können, und weil es das größte Unglück ist, das uns widerfahren kann. Und es ist auch die größte Torheit, die der Mensch tun kann. Sein Vertrauen auf anderes zu setzen als Gott und sein Herz an etwas anderes zu hängen als an unseren Schöpfer und Erlöser. Die größte Torheit, die der Mensch begehen kann. Der Herr nennt den einen Toren, der seine Reichtümer im Besitz sucht und nicht in Gott. Lukas 12, 15 und 21. Lukas 12, Vers 15. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Habsucht ist Götzendienst. Der Herr sagt es hier. Er sagt zwar nicht mit diesem Wort, aber es kommt auf das heraus. Der Apostel Paulus sagt es. Das ist Götzendienst, ein Vertrauen zu setzen auf anderes als auf Gott. Hier auf Geld, auf den Besitz. Hütet euch vor aller Habsucht, denn nicht weil jemand Überfluss hat, besteht sein Leben von seiner Habe. Und wir haben gestern Vormittag von Hans gehört, das war wirklich überzeugend, das war eindrücklich, wie das Leben darin besteht, dass wir Gott kennen. Und so heißt es dann im Vers 21, Lukas 12, 21, also, nein, Vers 20 zuerst, Gott sprach zu ihm, du Tor, das ist Torheit, du Tor, also ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Ja, Abgötterei ist das größte Unrecht, das wir Gott antun können, das größte Unglück, das wir über uns bringen können, die größte Torheit, die wir begehen können. Nun müssen wir sehen, dass wir ein bisschen vorankommen. Der dritte Abschnitt, Bilder, die Bilderkammern der Ältesten Israels. Die Verse 7 bis 13. Hesekiel 8, die Verse 7 bis 13. Und er brachte mich an den Eingang des Vorhofs, und ich sah, und siehe, ein Loch war in der Mauer, und er sprach zu mir: Menschensohn, durchbrich doch die Mauer. Und ich durchbrach die Mauer, und siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir: Gehe hinein und siehe die bösen Gräuel, die sie hier verüben. Und ich ging hinein und sah, und siehe, da waren allerlei Gebilde von scheußlichem Gewürm und Vieh und allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel und Jaasania, der Sohn Schafans, in ihrer Mitte stehend, standen davor, jeder mit seinem Räucherfass in seiner Hand, und der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, ein jeder in seinen Bilderkammern? Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir: Du sollst noch weitere große Gräuel sehen, die sie verüben. Hier geht es um die Sünde gegen das zweite Gebot. Das Bild der Eifersucht, das ist die Sünde gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt die Sünde gegen das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bild machen. Nun, warum besteht Gott so sehr darauf? Warum hat Gott es verboten? Wir würden doch denken, ja, kann denn das so schlimm sein, dass man jetzt hier eine Darstellung von Gott an die Wand malt, um sich irgendwie Gott besser vorstellen zu können? Was soll denn das so schlimm sein? Es ist das zweitoberste Gebot. Es muss sehr schlimm sein. Dass wir Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, beweist nur, wie unfassbar verfinstert wir in unserem Urteil sind. Und so der moderne Mensch kann das ja überhaupt nicht verstehen. Er findet das ein ganz unbegreifliches Geschrei, dass da gewisse ewiggestrige und unverbesserliche machen, die sagen, nur Christus und diese Religionsvermischung ist Sünde. Oder die sagen, diese ganze Art, sich irgendwie das Göttliche durch Bilder, durch Bildbetrachtung und solche Dinge vorzustellen, das sei Sünde. Das kann der moderne Mensch überhaupt nicht verstehen. Was soll denn da böse sein? Und darum soll man nicht das Beste aus allen Religionen holen? Warum darf man sich kein Bild machen von Gott? Gott ist unsichtbar und er ist jenseitig. Und das bedeutet, dass er keiner Sache gleich ist, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Er ist keiner Sache gleich, die wir in dieser Welt sehen, wahrnehmen. Und darum ist jede bildliche Repräsentation Gottes eine Verfälschung. Es ist also etwas, das uns zur ersten Sünde führt. Es führt uns zur Abgötterei. Wir beten dann etwas anderes an als Gott. Und dann hat es einen zweiten Grund, warum Gott es verboten hat, dass man sich ein Bild macht von Gott. Es gibt nämlich ein Bild Gottes. Aber das darf niemand machen. Dieses Bild ist auch ungemacht. Es ist der Sohn Gottes. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und das ist wohl der tiefere Grund, warum man sich von Gott kein Bild machen darf. Denn man macht sich dann sofort einen Götzen. Der Sohn Gottes, Kolosser 1, 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und nur ihn dürfen wir als Bild Gottes erkennen, zu erkennen trachten und anbeten. In Christus wird der unsichtbare Gott, den man sonst nicht fassen und den man sonst nicht erkennen kann, erkennbar. Kolosser 1, 15. Da heißt es von Christus, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und Israel sollte durch dieses Verbot, sich Bilder zu machen, aufbewahrt werden auf den Tag, da das Bild Gottes erscheinen würde. Aber hier sehen wir, wie man im Tempel in Jerusalem, in den Kammern oder die Ältesten zu Hause in ihren Kammern, wie sie sich Bilder eingerichtet haben, die sie verehren. Wie auch immer, das wird hier nicht gesagt. Nun, Israel wurde ja vom Götzendienst und Bilderdienst durch das babylonische Exil wirklich geheilt, tatsächlich. Sind diese Sünde dann nicht mehr zurückgefallen. Und so war im Tempel des Esra, den nachher Herodes außen herum erweiterte, war kein Bild. Nirgends. Man betrat das Tempelareal, kam in den Vorhof der Heiden und wenn man ein Heide war, durfte man nicht weiter. Aber man wusste es und die Heiden hörten einfach davon, in diesem Tempel, Leute, da gibt es nicht einmal ein Bild. Und das war für einen Heiden etwas ganz Abwegiges. Wozu ist denn ein Tempel da? Ja doch, um ein Götterbild zu beherbergen. Und einmal ist ein Heide hinein, ins Allerheiligste, Pompeius, als die Römer im ersten vorchristlichen Jahrhundert um die Mitte herum Palästina eroberten. Und da ist Pompeius hinein, ins Allerheiligste hinein, er wollte das einfach sehen, in seiner Neugier, und hat nirgends ein Bild gesehen. Nun, das war für die Juden ein furchtbarer Frevel, und sie sahen darin die göttliche Strafe, dass er in seiner Auseinandersetzung mit Cäsar dann um die Oberhoheit Roms unter Lager ertrank. Also kein Bild. Und das ist wirklich einmalig. Und hier sehen wir, die Ältesten Israels machen sich Bilder. Und es kann eigentlich keine andere Erklärung dafür geben, als dass sie sich ganz einfach dem Zeitgeist anpassen. Sie tun das, was alle tun. Alle Heiden haben ihre Symbole und ihre Bilder fürs Göttliche. Und so tun sie, was alle Welt tut. Sie passen sich einfach an. Und dieser Druck ist ungeheuer groß, dass wir uns in unserem Denken, Urteilen, Glauben anpassen. Und mit der Zeit Dinge tun, die die Heiden tun, einfach weil es alle Welt tut. Und so den Heiden gleich werden. Das ist eine sehr aktuelle und eine immer aktuell bleibende Wahrheit. Das Neue Testament redet davon von Absonderung, redet davon, dass wir der Welt nicht gleich sein sollen, in unserem ganzen Denken, Sinnen und Trachten anders sein sollen als die Welt, die uns umgibt. Und natürlich fällt das uns schwer. Man will ja akzeptiert sein. Man will ja von den Leuten als ein vernünftiger Mensch gelten und nicht als ein bornierter Sonderling, als ein Unverbesserlicher, als einer, der am Alten hängt und nie davon loskommt. Und darum passt man sich so gern an, einfach um diesen Druck los zu sein. Aber wir dürfen uns nicht anpassen. In keiner Weise. Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So viel zu diesen Bilderkammern und dann dieser Ausdruck, den die Ältesten hier, ich hätte jetzt fast gesagt, im Mund führen. Es wird eigentlich auch so ausgedrückt, Hesekiel 8, Vers 12, Sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Sie sagen es in ihren Herzen. Mit ihren Taten sagen sie es, der Herr hat das Land verlassen. Aber natürlich haben sie es nicht buchstäblich so gesagt, denn das zeigt uns ja eben der Prophet Jeremia und das zeigen uns auch die Hinweise auf die falschen Propheten im Buch Ezekiel. Die sagen, der Herr ist mit uns, er ist mitten unter uns und darum wird es uns immer gut gehen und darum werden die Babylonier die Stadt nie erobern. Aber in ihren Herzen sagen sie, der Herr ist weit weg. Ihre Taten beweisen es, dass der Herr weit weg ist von ihnen. Bei aller äußeren religiösen Form. Dann viertens, die Frauen, die den Tammuz beweinen, die Verse 14 und 15. Und er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses des Herrn, der gegen Norden ist, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, du sollst weiter noch größere Gräuel sehen als diese. Schon dreimal ist jetzt dieser Satz vorgekommen und er steht immer als Abschluss von diesen Abschnitten in diesem Kapitel. Im Vers 6 steht das, du sollst noch weitere große Gräuel sehen. Im Vers 13, du sollst noch weitere große Gräuel sehen. Im Vers 15, du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Nun, ich will mich hier nicht lange aufhalten bei diesem Kult und ich bin auch nicht ganz sicher, warum das hier eigens hervorgehoben wird. Und so sage ich jetzt nichts weiteres dazu. Und dann der fünfte Abschnitt, Sonnenanbeter zwischen Altar und Tempel, die Verse 16 bis 18. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Angesichter gegen Osten gerichtet. Die standen da zwischen Eingang, also das ist die Halle des Tempels, Eingang und Altar, da standen die. Zwischen der Halle und dem Altar. Das hier ist die Halle, hier, und das ist der Altar. Und da standen 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn, ihre Angesichter gegen Osten gerichtet, und sie bückten sich gegen Osten hin vor der Sonne. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn, ist es im Hause Juda zu gering, die Gräuel zu verüben, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Gewalttat füllen und mich immer wieder reizen, denn siehe, sie halten das Reis an ihre Nase, so will auch ich handeln im Grimm, mein Auge soll nicht schonen, ich werde mich nicht erbarmen, und rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, so werde ich sie doch nicht hören. Den Rücken gegen den Tempel des Herrn gekehrt, das ist ein Ausdruck der Verachtung. Jemand will mit uns reden. Gott will zu diesem Volk reden. Gott will, dass dieses Volk auf ihn hört und zu ihm kommt. Und wenn jemand zu uns reden will, und wir drehen ihm so den Rücken zu, wie sagt man dem? Das ist ein Affront, sagen wir. Ja, das ist eine Frechheit sondergleichen. Und sie drehen Gott den Rücken zu. 2. Chroniker 29,6. Dort kommt dieser Ausdruck vor. 2. Chroniker 29,6. Da sagt Hiskia im ersten Jahr seiner Regierung als 25-jähriger junger Mann, 2. Chroniker 29,6, denn unsere Väter haben treulos gehandelt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. 2. Chroniker 29,6 war das. Und sie beten die Sonne an. Hier ein Relief vom Pharao Amenophis, auch bekannt als Echnaton, ein Sonnenanbeter. Das ist hier auch künstlerisch in großartiger Weise umgesetzt. Die Strahlen der Sonne haben Hände. Und so stellt man dar, die Sonne ist der Geber aller guten Dinge, Geber des Lebens, Geber allen Segens. Und so betet er, so dieser Gebetsgestus, die Hände, die Handflächen nach oben offen, um all das zu empfangen, was die Sonne, dieser gute Gott, gibt. Und was hier geschieht ist, dass man dem Geschöpf, dem Geschaffenen, die Ehre gibt, die nur dem Schöpfer zukommt. Ein Ausdruck großer Verfinsterung, ein Ausdruck großer Torheit, so sagt es Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, Vers 23. Sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes, also sich ein Bild gemacht von Gott, von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Das ist ja ein ganz interessanter Zusammenhang hier. Also Paulus sagt, das ist ein Ausdruck einer Herzensverfinsterung, große Torheit, so steht im Vers 21. Sie sind in ihren Überlegungen in Torheit verfallen, ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden und das zeigt sich daran. Es gibt keine größere Verirrung des Urteils, als dass man Geschöpf und Schöpfer miteinander verwechselt. Nicht zu wissen, wem mehr Ehre gehört, ist eine bestürzende Verfinsterung. Und wenn das im Volk Gottes geschieht, was soll man dann sagen? Was soll man dann sagen, wenn das Geschöpf wichtiger wird als der Schöpfer? Im Volk Gottes, wo man es eigentlich wissen müsste. Und so verstehen wir, dass Gott hier am Ende dieses Kapitels ankündigt, jetzt werde er handeln, ohne zu schonen. Kapitel 8, Vers 18. Ich will handeln im Grimm, mein Auge soll nicht schonen. Und er kündigt auch an und sagt, und wenn sie zu mir rufen, jetzt werde ich nicht mehr hören. Rufen sie auch vor meinen Ohren mit lauter Stimme, ich werde sie nicht hören. Und so kommen wir zum Kapitel 9. Das Gesicht vom Mann mit dem Schreibzeug. Zunächst Vers 1 und 2, die Stunde der Heimsuchung ist gekommen. Ich lese jetzt nach der alten Elberfelder, also das ist die Bibel, die ich hier immer vor mir habe. Und ihr werdet merken, einige Übersetzungen haben das anders übersetzt. Also einen Satz nur. Und er rief vor meinen Ohren mit lauter Stimme und sprach, nahet euch, ihr Aufseher der Stadt, ein jeder mit seinem Werkzeug der Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, sechs Männer kamen des Weges vom oberen Tor, welches gegen Norden sieht, ein jeder mit seinem Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Und ein Mann war in ihrer Mitte in Linnen gekleidet, mit einem Schreibzeug an seiner Hüfte, und sie kamen und stellten sich neben den ehernen Altar. Man kann diesen Befehl, nahet euch, ihr Aufseher der Stadt, auch so übersetzen, es sind nahegekommen die Heimsuchungen der Stadt. Es ist beides möglich. Es liegt daran, wie man dieses Verb nahen vokalisiert, entweder karebu, es sind nahegekommen, oder karbu, naht. Karbu oder karbu. Also man kann das als einen Imperativ vokalisieren oder als einen Indikativ. Es sind hernahegekommen oder der Befehl, naht euch, der Befehl ginge dann von Gott aus oder einfach eine Deklaration, jetzt ist's passiert. Die Stunde der Heimsuchung ist gekommen. In 8,18 war die Strafe über Jerusalem ausgesprochen worden, nun soll sie ausgeführt werden. Der Befehl zum Gericht ergeht. Wir lernen in diesem Kapitel vier Prinzipien über Gottes Handeln im Gericht. Und das erste, auch wenn es nicht direkt gesagt wird, so wird es einfach deutlich an der Darstellung, das Gericht kommt, wenn das Maß der Sünde voll ist. Und das Kapitel 8 will uns zeigen, das Maß der Sünde ist voll. Größeres Unrecht kann das Volk nicht tun. Größere Torheit kann das Volk nicht begehen. Es hat das Heiligtum selbst entweiht. Das Herz des Volkes ist von Finsternis besetzt. Das Maß der Sünde ist voll. Dazu eine Reihe von Bibelstellen, die habe ich hier nicht angeführt. Erster Mose 15, Vers 16, einfach um dieses Prinzip zu zeigen, es gibt ein Maß der Sünde, wenn das voll ist, fällt das Gericht. Erster Mose 15, Vers 16, da steht, im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Ihre Ungerechtigkeit muss voll werden, dann werden die Amoriter gerichtet durch Josua, durch das Schwert Josuas. Erst dann. Dann Daniel 8, Vers 23. Daniel 8, Vers 23. Da heißt es, am Ende ihres Königtums, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben werden, wird ein König aufstehen, frechen Angesichts und der Ränke kundig. Und das wird der letzte König sein. Das ist ein Vorläufer des Tieres von Offenbarung 13. Wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben. Dann Matthäus 23, 32. Jetzt geht es direkt um das Volk Gottes, um die Juden. Matthäus 23, 32. Sieben Weherufe des Herrn. Und dann sagt er, ihr macht voll das Maß eurer Väter. Sie machen es jetzt voll, das Maß der Sünde. Und entsprechend fiel innerhalb kurzer Zeit das Gericht, das Ende Jerusalems. 1. Thessalonicher 2, Vers 16. Da heißt es nun von den Juden, einige Jahrzehnte nach diesem Ausspruch des Herrn, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, auf dass sie errettet werden, damit sie ihre Sünden allezeit voll machen, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Und eine letzte Stelle, Offenbarung 18, Vers 5, da heißt es von Babylon, der großen Stadt, etwas anders formuliert, aber es kommt auf das Gleiche heraus, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Jetzt ist das Maß voll. Also das ist das Erste, was wir hier lernen. Das Gericht fällt, wenn das Maß der Sünde voll ist. Das zeigt einerseits, Gott ist geduldig, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott wartet. Auf der anderen Seite zeigt es uns, Gott ist heilig. Er wird richten. Wenn das Maß voll ist, wird er richten. Dann aber schonungslos. Und dieses Kapitel ist erschütternd. Es wird so beschrieben, in einer Weise beschrieben. Es ist erschütternd. Es ist nachgerade brutal. Das Maß der Sünde voll. Dann sehen wir als Zweites, und das ist dieser zweite Abschnitt, die Verse 3 bis 7, Schonung für die Bußfertigen. Und das sehen wir auch in der ganzen Bibel, und das sehen wir bis ins letzte Buch der Bibel, bis in die letzte Zeit der Gerichte hinein. Für Bußfertige gibt es immer Errettung, immer Schonung. Und so wird bis zuletzt wird Buße verkündigt. Das ist das zweite Prinzip, Schonung für die Bußfertigen. Verse 3 bis 7, und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über welchem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Und er rief den im Linnen gekleideten Mann, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, und der Herr sprach zu ihm, gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, mach ein Zeichen an die Stirnen der Leute, welche seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Glückselig sind die Trauernden, sagt der Herr, das sind genau die. Und zu jenen sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt. Euer Auge schone nicht, erbarmt euch nicht, mordet bis zur Vertilgung, Greise, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen. Aber naht euch niemandem, an welchem das Zeichen ist. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Und sie fingen an bei den alten Männern, welche vor dem Haus waren. Schonung für die Bußfertigen, sie werden bezeichnet. Und im Hebräischen steht hier, macht ein Tau an die Stirnen der Leute. Macht ein Tau. Ist ein recht auffälliges Verb. Betaut die Leute. Also Tau heißt eben Tee. Also das ist entsprechend unserem Tee, auch lautlich. Und das Tau hat tatsächlich die Form eines Kreuzes. Und zwar gerade im Alphabet jener Zeit, im Hebräischen der nachbabylonischen und der jetzigen Zeit, sieht das Tau so aus. Aber damals, also um 600 vor Christus herum, war das Tau ein Kreuz, oder so wie hier. So. Also er macht ein Kreuz an ihre Stirnen. Ich weiß nicht, ob wir da zu weit gehen, aber auf alle Fälle ist es so, es gibt nur eines, das uns retten kann von Gottes Zorn, das ist die Buße angesichts der Tatsache, dass Christus unsere Sünden im Gericht gesühnt hat. Im stellvertretenden Gericht. Dann das dritte Prinzip, das wir hier sehen, das Gericht beginnt am Haus Gottes. Welche? Die mit dem Tau. Ach so, die Übersicht. Ja, klar, danke. Das Gericht beginnt am Haus Gottes, wie es hier ausdrücklich heißt im Vers 6. Ihr sollt bei meinem Heiligtum anfangen. Denn da ist die Sünde am schreiendsten. Das ist wirklich der Sitz der Sünde. Und da beginnt Gott. Von da geht alle Sünde aus, dass man Gott verachtet. Dann viertens, wenn das Gericht kommt, dann sehen wir hier, dass die Fürbitte nicht mehr fruchtet. Das heißt nun nicht, dass es keine Rettung gäbe. Wer Buße tut und den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Aber es gibt jetzt keine Schonung mehr. Also keine Fürbitte kann dieses Gericht, das über die Nation kommt, mehr aufhalten. Die Fürbitte des Propheten, die Verse 8 bis 11. Und es geschah, als sie schlugen und ich allein übrig blieb, da fiel ich nieder auf mein Angesicht und schrie und sprach, ach Herr Jahweh, willst du den ganzen Überrest Israels verderben, indem du deinen Grimm über Jerusalem ausgießest? Und er sprach zu mir, jetzt haben wir die Antwort Gottes. Die Antwort Gottes ist eine Begründung des Gerichts. Und das bedeutet, die Fürbitte fruchtet nichts mehr. Dieses Volk wird jetzt nicht mehr geschont. Er sprach zu mir, die Schuld des Hauses Israel und Juda ist über die Maßen groß. Hier haben wir die Bestätigung, es geht wirklich um das volle Maß. Nein, das Maß ist mehr als voll geworden, über die Maßen groß. Und das Land ist mit Gewalttat erfüllt. Die Stadt ist voll Beugung des Rechts. Denn sie sagen, der Herr hat das Land verlassen und der Herr sieht uns nicht. Man verachtet Gott, man ignoriert Gott. So auch ich, mein Auge soll nicht schonen, ich werde mich nicht erbarmen. Ihren Weg will ich auf ihren Kopf bringen, und siehe, der in Linnen gekleidete Mann, welcher das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte, brachte Antwort und sprach, ich habe getan, wie du mir geboten hast. Kapitel 10. Das Gesicht von den Cherubim und den Feuerkohlen. So habe ich es überschrieben. Zunächst wird in Kapitel 10, 1 bis 8 ein weiteres Gesicht dem Hesekiel gewährt, indem er das kommende Unglück sieht. Diesmal nicht als Männer, die mit Schwertern durch die Stadt gehen und erschlagen, sondern als einer, der hingeht und Kohle über die Stadt streut. Feuer. Aber ich lese das jetzt nicht mehr. Dann folgt eine weitere Beschreibung des Thronwagens Gottes, der ganz ähnlich ist, oder die ganz ähnlich ist, wie die in Kapitel 1. Und darum gehe ich darauf jetzt auch nicht mehr ein. Und dann drittens, die Herrlichkeit des Herrn verlässt das Haus. Kapitel 10, 18 bis 22. Also zunächst sieht Hesekiel, wie dieser in Linnen gekleidete, in Weiß gekleidete Mann hineingeht zwischen die Räder, und da gibt ihm jemand Kohle, glühende Kohle, in die Hände, und dann geht er und streut diese glühende Kohle über die Stadt. Nun, das erinnert uns an ein Gesicht aus dem Buch der Offenbarung, wo auch glühende Kohle vom Altar auf die Erde geworfen wird. Offenbarung 8. Dort steht das. Offenbarung 8, Vers 5. Der Engel nahm das Räucherfass, füllte es mit dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschah ein Stimmen, Donner, Blitz und ein Erdbeben. Dort sehen wir, wie Feuer vom Altar auf die Erde fällt. Und das zeigt uns die Herkunft und die Ursache für alle Gerichte. Es kommt vom Altar. Man hat das Werk Christi am Altar verachtet. Und das ist, macht die Größe der Schuld aus und legt darum auch die Größe der Strafe fest. Hier sehen wir, wie die gleiche Handlung von einer anderen Stelle ausgeht. Diesmal nicht vom Altar, sondern diesmal vom Thronwagen Gottes. Das bedeutet, dass uns in Hesekiel 10 gezeigt wird, wie Gott hier dieses Gericht vollstreckt. Durch seine Vorsehung. Indem gewissermaßen sein Thronwagen, also sein Regiment, verfügt das Ende Jerusalems, und die das Gericht vollstrecken, sind die heidnischen Heere. Sie sind Gottes Gerichtswerkzeug. Also in Hesekiel 10 die Methode, in Offenbarung 8 die Ursache des Gerichts. Nun müssen wir uns noch dem Kapitel 11 zuwenden. Das Gesicht von den Fürsten Jerusalems und von der weichenden Herrlichkeit. Zuerst wird angekündigt Gottes Gericht über die selbstsicheren Bewohner Jerusalems. Die sagen, wir sind wie Fleisch in einem Topf. Und Fleisch fällt doch nicht aus einem Topf, das gibt's doch gar nicht. Und so bleiben wir schön im Topf drinnen. Wir sind das Fleisch, Jerusalem ist der Topf, wir sind hier in Sicherheit. Und so wird Gottes Gericht über die selbstsicheren Bewohner Jerusalems angekündigt. Wir verstehen, es kann keine Sicherheit geben. Warum nicht? Die Stadt mag noch so hohe Mauern haben. Ihre einzige Sicherheit ist ja ihr Gott. Und ihren Gott haben sie ignoriert im besten Fall und damit verachtet im schlimmeren Fall. Und so gibt es keine Sicherheit für sie. Und dann haben wir inmitten ein zweites Mal jetzt in diesen Kapiteln, die wir in diesen Tagen studiert haben, inmitten der Ankündigung von Gericht und von Ende und von weichender Herrlichkeit, eine Verheißung von Gnade. Und wiederum will uns doch hier Gott vor Augen führen und es uns deutlich machen, dass wir es nicht übersehen können. Gnade ist nicht verdient. Es kann nicht an Eigenschaften der Begnadigten liegen. Es ist Gottes freie Gnade, sein freies Wohlgefallen, das rettet und wiederherstellt, sammelt und neu macht. Ein neues Herz, ein neuer Geist, ein gereinigtes Volk. Gottes Gnade für die Vertriebenen. Und jetzt bei diesem Gedanken will ich noch ein paar Minuten bleiben, bei diesem letzten. Gottes Herrlichkeit verlässt die Stadt und die Erde. Lesen wir diese Verse 22 bis 24. Hesekiel 11, 22 bis 24. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel, und die Räder waren neben ihnen, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, welcher gegen Osten der Stadt ist. Und der Geist hob mich empor, brachte mich in Gesichten durch den Geist Gottes zu den Weggeführten nach Chaldäa. Und das Gesicht, welches ich gesehen hatte, hob sich weg von mir. Und jetzt sitzt er wieder da vor seinen Ältesten und erzählte ihnen, ich redete zu den Weggeführten alle Worte des Herrn, die er mich hatte sehen lassen. Zum Schluss sieht er also, wie die Herrlichkeit Gottes jetzt den Tempel verlässt, die Stadt verlässt, auf den Berg vor der Stadt sich niederlässt und dann von da, um von da ganz zu weichen. Wir sollten uns jetzt diese drei Schritte ansehen, in denen die Herrlichkeit Gottes das Allerheiligste verlässt. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt das Haus nicht in einem Schritt, also plötzlich, sondern langsam, gewissermaßen zögernd. Hesekiel 9, Vers 3 ist der erste Schritt. Die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich vom Cherub, über welchem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Hier war die Herrlichkeit Gottes über den Cherubim auf dem Deckel der Bundeslade. Und zunächst ging die Herrlichkeit vom Allerheiligsten zur Schwelle des Hauses. Zur Schwelle des Hauses. Erster Schritt. Zweiter Schritt, Kapitel 10, Vers 19. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen von der Erde empor, als sie sich hinwegbegaben und die Räder waren neben ihnen, und sie stellten sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses des Herrn, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Jetzt geht die Herrlichkeit da, ans Osttor. Das östliche Tor vor dem Haus. Und dann der dritte Schritt, Kapitel 11, Vers 23. Die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Mitte der Stadt. Ja, jetzt habe ich die Folie nicht mehr da, oder ich finde sie gleich nicht gerade. Also sie war noch da im Tempelbezirk am Rand, also in der Mitte der Stadt, und erhob sich von da und stellte sich auf den Berg, welcher gegen Osten ist, und das ist der Ölberg. Da geht die Herrlichkeit hinaus. Östlich der Stadt, östlich des Tempels, ist das Tal Kidron. Und so geht die Herrlichkeit durch das Tal Kidron hinauf auf den Ölberg, steht da und fährt dann auf. Das erinnert uns an den Weg, den die Herrlichkeit Gottes nahm, als sie wieder auf der Erde war. Als der Sohn Gottes auf der Erde war, war mit ihm die Herrlichkeit Gottes unter seinem Volk. Und Johannes sagt es, wir haben ihn gesehen, an ihm gesehen, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und er war sogar im Allerheiligsten, er ging hinein in den Tempel. Aber wie wir wissen, wurde er verworfen. Man drehte ihm den Rücken zu oder noch schlimmer, man begegnete ihm mit offener Feindschaft und verwarf ihn. Und so verließ er die Stadt. Und er ging hinaus. Er ging, einmal wird das ausdrücklich gesagt, über den Bach Kidron. Aber dann, um gefasst, gekreuzigt, hingerichtet zu werden. Und dann ging er mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung hinaus auf den Ölberg und fuhr von da auf in den Himmel. Und dahin wird die Herrlichkeit zurückkehren. Genau an den Ort, östlich, auf dem Berg östlich Jerusalems. Und davon spricht Zacharia. Zacharia sagt es ausdrücklich. Wenn er kommt, der Herr, dann wird er auf diesen Berg zurückkommen. Zacharia Kapitel 14, Verse 3 und 4. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten. Dann wird der Herr mit einem Mal für Israel sein. Und wer kann dann wieder Israel sein? Niemand. Und dann wird jeder Feind, der sich gegen Israel gestellt hat, niedergerungen werden. Und dann steht im Vers 4, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Der vor Jerusalem gegen Osten liegt, genau dieser Berg. Und tatsächlich, auch Ezekiel kündigt es an, er sagt, dass die Herrlichkeit zurückkehren wird. Noch zwei Verse wollen wir lesen. Und dann schließe ich Ezekiel 43, Verse 1 und 2. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das gegen Osten sah, und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Den gleichen Weg zurück. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Dann, wenn er kommt, dann wird die ganze Erde seine Herrlichkeit sehen. Nicht nur in Israel, wo sie ja dann auch verhüllt wurde, sondern die ganze Erde. Und das Ergebnis, Ezekiel 48,